Spirit Online Podcast. Für Sie in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie du den Spirit für dein Leben nutzen kannst, das erfährst du hier im Podcast. Damit du keine Folge versäumst, abonniere den Podcast gleich und freue dich auf spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten und neuerdings ja auch bei YouTube. Und ich möchte unser heutiges Interview, worauf ich mich schon sehr gefreut habe, mit einer kleinen Geschichte beginnen. So. Nun hatte ich also vor ein paar Tagen Geburtstag und wir feiern dann schon mal ganz gerne in der Winebank in Frankfurt. Jeder, der es nicht kennt, sollte es unbedingt mal besuchen, ist was ziemlich Cooles. Ist so ein Katakombensystem, wo eben man genüsslich Wein trinkt und Menschen trifft, also was ganz Schönes. Und da haben wir Geburtstag gefeiert. Und nun kommt ein Gast dazu, den ich persönlich bis dato nicht kannte. Und wir haben in der Winebank leider auch gerne mal Speaker ein, die da sind. Also das ist immer eine ganz spannende Runde, die dabei ist. Und das sind ganz normale Menschen, das sind aber auch Speaker dabei. Also ganz, ganz witzige Runde. Und da kommt also ein Zahnarzt, war er, glaube ich, dazu. Und hat eine klassische medizinische Ausbildung, ist irgendwie, kann man mal, gefühlte 50 bis 55 Jahre alt und der spricht mit einem Kollegen von mir, der auch sehr spirituell ist, über Spiritualität. Und jetzt sagt dieser besagte Zahnarzt, er glaubt nichts, was er nicht wissenschaftlich beweisen kann. Und dieser ganze Hokuspokus mit der Spiritualität und diesen ganzen Sachen, das glaubt er alles nicht so. Nun bin ich ja aurasichtig und habe mir ihm dann kurz seine Aura angeguckt. Und habe mir gedacht, ja, okay, da gäbe es jetzt viel zu erzählen über seine Aura. Die sah nämlich, gelinde gesagt, ziemlich anstrengend an. Also wundert mich nicht, dass er das nicht glaubt. Und ich bin mir sicher, wenn er in Urlaub fährt, braucht er einen halben Koffer allein mit Medikamenten, weil er die sicherlich nutzt, weil er so gesund eben auch nicht war. Und nun erzählt der Kollege von mir mit ihm, unterhält sich mit ihm. Und ich habe aber keine Zeit gehabt, weil ich auch Geburtstag gefeiert habe. Und also es ging darum, dass der Mensch sagt, okay, ich glaube nichts, was ich nicht selbst beweisen kann. Und nun habe ich die liebe Dorothee Amelung hier vor der Kamera oder vor dem Mikrofon. Sie ist wissenschaftlich tätig, sie ist Dr. Dorothee Amelung, also Wissenschaftlerin und Heilpraktikerin. Liebe Dorothee, wie würdest du denn einen solchen Menschen entgegentreten?
Oh, das ist eine wichtige Frage. Also da triffst du bei mir aber auch echt einen Kern, weil ich bin vor 10 Jahren selber durch ein spirituelles Erwachen gegangen, das mein gesamtes Weltbild einfach einmal in die Tonne gekloppt hat, quasi. Also ich war auch mal so. Ich war auch mal so, dass ich nichts geglaubt habe und was ich nicht beweisen kann und hätte mich immer als Kopfmensch gesehen, bin es eigentlich auch immer noch. Ich finde auch, das ist ein wichtiger Teil von uns, der Kopf. Aber wie gesagt, ich musste diese materialistische, wissenschaftliche, dieses wissenschaftliche, materialistische Weltbild, das wir haben, eigentlich einmal auch selber in die Tonne kloppen, weil ich Dinge erfahren und erleben durfte, die man so innerhalb dieses Weltbilds nicht erklären kann. Und wo ich gesagt habe, es ist eigentlich ganz schön, ich sag mal fast schon arrogant, die Erfahrungen so vieler Menschen auf dieser Welt dermaßen runterzukanzeln und zu sagen, kenne ich nicht, habe ich nicht, habe ich selber nicht gehabt, die Erfahrung, also kann es nicht stimmen. Wenn aber so viele Menschen auf dieser Welt andere Erfahrungen machen, die sie nicht einordnen können und die ihr Weltbild ins Wanken bringen. Und ich glaube, das ist in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, wird das immer mehr, dass Menschen aufwachen und ihre Realität fast schon in Frage stellen. Und ja, und da gibt es mittlerweile auch im wissenschaftlichen Bereich Aufbruchsstimmung, würde ich sagen. Es gibt viele Wissenschaftler, die zum Beispiel versuchen, außerkörperliche Erfahrungen da, also außerkörperliche Erfahrung, Nahtoderfahrung zum Beispiel, da Erklärung für zu finden. Da gibt es ganz spannende Studien von Pim van Lommel, heißt einer davon. Das ist ein Kardiologe, ein Notfallmediziner war er, glaube ich, und der ist angetreten. Und sein Lebenswerk war, zu versuchen, eine wissenschaftliche Erklärung für diese Nahtoderfahrungen zu finden, hat dann wirklich methodisch unglaublich saubere prospektive Longitudinalstudien gemacht in ganz vielen Kliniken, in denen er dann systematisch Menschen befragt hat, die wiederbelebt werden mussten, was sie erlebt haben, und hat dann wirklich herausgefunden, dass ein wirklich signifikanter Prozentsatz eben außerkörperliche Erfahrungen hatte, Dinge gesehen haben, die sie eigentlich nicht hätten sehen dürfen, aus der Perspektive, in der sie waren. Sie waren ja auch klinisch tot eigentlich. Und der Erfahrung, die Menschen einfach verändert haben, was ganz Ähnliches. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Anita Morjani, die hat einen Bestseller geschrieben in den USA. Endstadium Krebs war sie schon, war auch schon klinisch tot und hat dann im Prinzip eine Wunderheilung durchgemacht. Und dann sind auch ganz viele Wissenschaftler und Ärzte, haben sich mit ihr getroffen, haben versucht, da eine Erklärung für zu finden. Und auch da wieder, wir können es nicht erklären. Und da, ich glaube, ist eine gewisse Bescheidenheit auch irgendwo angebracht, ja, zu sagen, okay, also ne, für eine gewisse Offenheit. Und ja, also das ist das Mindeste, was ich einfach auch erwarte, gerade von wissenschaftlich denkenden Menschen, dass eine gewisse Offenheit ist und nicht so ein Scheuklappendenken, es kann nur so oder so sein, sondern auch einfach mal anzuerkennen, dass es Menschen da draußen gibt, die Erfahrungen machen, die wirklich an die Grenzen unseres Wissens gehen.
Ja. Also ich weiß noch, also wenn ich Zeit habe und es findet ein Dialog statt mit einem solchen Menschen, dann und wir uns wirklich Zeit nehmen, mal so gewisse Themen mal aufzurollen, nun bin ich ja aurasichtig und kann ja die Aura sehen. Ich kann ja sehen, was bei ihm wehtut. Ich kann ja sehen, was er für Träume hat, was er für Albträume hat, was er für Blockaden hat, wie es zu Hause bei Mama war. Also in dem Fall zum Beispiel war die Mama sicherlich sehr dominant in seinem Leben. Ja. Und dann muss ich immer so schmunzeln, weil solche Gespräche laufen im Prinzip immer in diese Richtung. Also ich erzähle es dann und es findet ein starker Dialog statt und es gibt auch ein gewisser Widerstand. Es gibt sogar einen ziemlich heftiger Widerstand, den versuche ich dann eben immer wieder entgegenzukommen und teilweise über die Argumentation. Ich bin ja auch im Business tätig, ich bin Unternehmer, also ich kann auch auf Augenhöhe als Businessmensch kommunizieren. Und dann zieht sich der so ein bisschen hin und her und dann geht dann dem Gegenüber dann oftmals so die Argumentation aus und ich merke dann so, jetzt zieht er sich zurück und dann irgendwann mal hören die auf zu reden. Ja, so. Und dann muss ich immer so schmunzeln, weil also ich bin es nicht so vermessen, von mir zu glauben, dass ich die jetzt überzeugt habe. Vielmehr habe ich immer den Eindruck, dass sie dann irgendwie so viel Schiss vor mir haben als Zauberer und Magier, dass sie vielleicht sagen, okay, bevor der Andreas Kollos mich jetzt verhext.
Oder die tiefsten Geheimnisse da ausgräbt. Ne?
Ja, höre ich lieber auf. Wobei, weil das mit den tiefsten Geheimnissen, was du gerade sagst, das kommt schon immer wieder mal vor, ja, dass Leute Coaching abbrechen, die da irgendwas vergraben haben oder in der Familie irgendwas vergraben haben und die diese Leiche leben, die merken dann, wie ich arbeite und wie ich eben Dinge energetisch erfahre, die vielleicht sonst keiner weiß, und dann brechen die ab und denken sich, oh, die Leiche, die da bloß keiner ausgraben.
Ich meine, das ist ja in der Psychotherapie nicht anders, ne? Es gibt einfach manchmal, und ich glaube, das muss man auch anerkennen, dann man muss auch so weit sein, sich Dinge ansehen zu wollen. Mhm. Und wenn man nicht so weit ist, weil es einem vielleicht Angst macht oder da noch irgendwelche Schutzmechanismen da sind, dann kann man das ja auch anerkennen. Sagen, okay.
Aber wir reden ja heute nicht um den tollen Menschen, den wir da in der Weinbank getroffen haben, sondern wir reden nämlich über dein Thema. Und magst du uns mal so eine Überschrift geben, wie unser Thema heute heißt?
Genau, ja, gerne. Also ich würde gerne über das Thema Macht sprechen. Das ist vielleicht ein bisschen ein ungewöhnliches Thema in der Spiritualität. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, oh, was sollte eigentlich in der Spiritualität überhaupt kein Thema spielen, vielleicht Macht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir darunter eher Machtungleichgewichte verstehen oder Machthierarchien oder Macht über andere haben. Mhm. Und die andere Seite ist ja aber eigentlich dieses Wort, das ja auch sehr so ein sehr großes Schlagwort im Moment ist, Empowerment, Ermächtigung. Mhm. Ja. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, was ist Ermächtigung eigentlich? Mhm. Und das liegt auch daran, dass ich in meiner Praxis viel mit Klienten arbeite, die an dem Thema Selbstwert knabbern oder auch in ihren Beziehungen sehr viel mit Macht und Dominanz zu kämpfen haben, weil das oft sehr empathische Menschen sind und empathische Menschen ziehen gerne Menschen an, die das ausnutzen, die vielleicht ein bisschen in Richtung ins narzisstische Spektrum gehen, und da geht es halt auch sehr viel um Macht. Und da geht es ganz klar um die Frage, in die eigene Power kommen. Und ich bin der Meinung, dass es auch auf einem spirituellen Weg sehr stark darum geht, rauszufinden, wer man ist, was hat man zu geben, wo kommt meine Power eigentlich her? Und genau, und deswegen möchte ich über dieses Thema gerne.
Also ich finde es ganz faszinierend, dass wir dieses Thema jetzt ansprechen, weil es ist jetzt der dritte Beitrag, der so artverwandt in diese Richtung geht, wo die spirituelle Gemeinschaft sich selbst mal so ein bisschen kritisch hinterleuchtet. Das finde ich wirklich mega spannend, dass also wirklich Leute aus dem spirituellen Umfeld die Gemeinschaft der spirituellen Menschen mal ein bisschen kritisch hinterfragt. Und ich freue mich auf das, was du zu sagen hast. Bin mega gespannt.
Okay, danke. Also ich bin gar nicht so sicher, ob ich kritisch hinterfrage, aber ich steige einfach mal ein. Gerne. Genau. Ja, also, wie gesagt, das Thema Macht und Ermächtigung, warum ist das eigentlich wichtig? Ich glaube, das ist auf zwei Ebenen gerade wichtig, auf der kollektiven und auf der individuellen Ebene. Wie ich schon gesagt habe, ich arbeite selbst viel mit Klienten und bin ja selber auch durch ein spirituelles Erwachen gegangen, wo das Thema Ermächtigung einfach eine Rolle gespielt hat, weil ich einfach selber lange auf dem Weg war zu finden, wo passe ich rein, was habe ich zu geben, wer bin ich überhaupt und bin ich überhaupt gut genug? Ja, also auch so Selbstwertthemen, ja, weil man sich ja einfach immer irgendwo in so eine Art Hierarchie einordnet und sich fragt, was kann ich denn wirklich gut? Wo bin ich vielleicht besser als andere? Was habe ich zu geben? Ja. Und auf der anderen Seite gibt es so unglaublich viele Wege, auf denen wir unsere Macht eigentlich abgeben. Ja. Sei es, weil wir gesellschaftliche Erwartungen erfüllen wollen, weil wir nicht abgelehnt werden wollen, weil wir dazugehören wollen, weil wir irgendwelche Ängste haben und so weiter und so fort. Und gerade meine Klienten und auch mich selbst hat diese Frage immer so umgetrieben, was ist echte Ermächtigung eigentlich? Was bedeutet das in diesem Körper, den ich hier gerade bewohne, in meine Power kommen? Was heißt denn das eigentlich? Ja, ohne dass man halt andere dominiert oder kontrolliert oder so, weil es ja so eine negative Konnotation hat, dieses Thema. Und ich glaube, dass viele Menschen gerade auch auf der kollektiven Ebene so auf der Suche sind nach so einem Gefühl der inneren Anbindung an etwas, das sich machtvoll anfühlt. Ich meine, wir sind gerade in so einer Situation Corona, wo es ganz oft, also ja, wir sehen Spaltung in der Gesellschaft, wir haben viele Menschen, die nach Freiheit schreien oder so oder sagen, wir sind in unserer Freiheit eingeschränkt und so weiter und so fort. Und ich bin einfach der Meinung, dass das so aus so einem Gefühl der Ohnmacht rauskommt, dass sich viele Menschen einfach eben nicht mächtig fühlen, in ihrer Power fühlen, in ihrer Kraft fühlen und so auf der Suche nach etwas sind, was ihnen diese Power wiedergibt. Mhm. Und gleichzeitig in der Spiritualität, oder ich sag mal nicht in der Spiritualität, sondern in Deutschland, ja, das Thema Macht hat so eine negative Konnotation mit der ganzen deutschen Geschichte, die wir haben. Ich glaube, da müssen wir nicht drauf eingehen. Machtmissbrauch haben wir sehr stark erlebt. Und ich glaube, dass viele Menschen das aus dem Grund schon sehr ablehnen. Auch ich habe mit diesem Begriff Macht schon Berührungsängste immer gehabt, haben mich immer gefragt, was ist das eigentlich? Also Macht will ich nichts mit zu tun haben, ja, weil Macht, das kann auch schief gehen und das geht dann immer in Richtung Machtungleichgewichte und Machtdynamiken. Und wenn wir uns dann unsere Welt mal anschauen, haben wir eigentlich eine ganze Kultur erschaffen, die auf Machthierarchien basiert. Die ganzen Systeme, die wir uns angucken, das Finanzsystem, die politischen Systeme, die auf der Weltbühne, ja, das Gesundheitssystem, das nützt einigen wenigen und die breite Masse fühlt sich machtlos oder ausgeliefert oder was auch immer. Ja. Mhm. Und da sehen wir im Moment sehr viel Wut, sehr viel Meinungspolarisierung. Da gibt es auch Kämpfe um die Wahrheit, weil Wahrheit, ja, wer hat die Deutungshoheit? Auch das bedeutet ja Macht wiederum. Und auch viel Misstrauen in Machthaber, in bestehende Institutionen, in die Wissenschaft, das Thema Wissenschaft wieder, ja, oder auch in einzelne Politiker, ja, und nicht erst seit Trump. Trump ist so ein offensichtliches Beispiel von einem wirklich offensichtlichen Narzissten, wo das natürlich ganz deutlich wird, dass es da um Macht geht. Nicht erst seitdem ist das deutlich, dass wir eben auch viel Narzissmus überdurchschnittlich häufig in hohen Führungspositionen haben. Mhm. Ja, und auch das wird immer deutlicher. Und das ist in der Psychologie auch bekannt. Es gibt da Studien dazu, die zeigen, Narzissmus, ne, wenn man da mal Fragebogenstudien macht und sich das mal anguckt, Narzissmus gibt es überdurchschnittlich häufig in hohen Führungspositionen. Und das ist auch irgendwo kein Wunder, da Narzissten Macht ja motiviert sind. Ja, es gibt zwei Grundmotivationen, gerade im sozialen Bereich des Menschen. Und das eine ist Affiliation, Liebe, eine echte Herzensverbindung gehen mit anderen, wirklich zu in die Verbindung zu gehen. Und das andere ist halt Macht und Dominanz. Ja, und eine Voraussetzung dafür, dass man wirklich in die Verbindung mit jemand anders gehen will, ist ja Empathie. Und da wir wissen, dass Narzissten nicht empathiefähig sind, was motiviert die da noch? Macht und Dominanz sozusagen. Mhm. Also auch deswegen spreche ich auch gerne über dieses Thema Narzissmus, weil das auch das sehr unterbelichtet ist und weil ich glaube, dass es darum geht, dass wir auch als Gesellschaft und jeder in unseren Beziehungen auch erkennen, wo wir diese Narzissten haben. Das ist nämlich viel häufiger, als die meisten denken. Die meisten denken irgendwie, das sind 1-2%. Das ist in der Weltbevölkerung vielleicht. Aber die Leute, die sich wirklich damit auskennen, Psychotherapeuten, Wissenschaftler, die sprechen da eher von 30%, zumindest in der US-amerikanischen Bevölkerung.
Was, 30%?
Narzissmus, ja, also das, ich spreche nicht unbedingt von der Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das diagnostiziert man nur, wenn jemand in eine Therapie kommt und Leidensdruck hat und an sowas arbeiten will. Und den meisten Narzissten fehlt dieser Leidensdruck oder die Einsicht. Ja, das heißt, denen ist das gar nicht klar. Mhm. Und die wollen da auch gar nicht dran arbeiten. Das heißt, es ist wahrscheinlich sehr unterdiagnostiziert, sage ich mal. Mhm. Das ist sehr viel häufiger, als man denkt. Und das ist natürlich ein ganz anderes Wort, dann 30%. Und das Schlimme ist, die meisten davon sind auch nicht ganz so einfach zu erkennen wie so ein Trump. Ja, das nennt man dann diesen grandiosen Narzissmus, die das halt so ganz deutlich nach außen zeigen und sagen, I'm the best, I'm the greatest. Ist natürlich nicht jeder so. Es gibt auch andere Formen von Narzissmus, den vulnerablen Narzissmus zum Beispiel. Das sind Menschen, das verwechselt man ganz gerne leicht mit depressiver Verstimmung oder Ängstlichkeit. Mhm. Das sind Menschen, die eher über so eine Opferhaltung andere Menschen manipulieren. Ja, also die Manipulation ist dieselbe, aber das sind Narzissten, die dann das Gefühl haben, die Welt schuldet ihnen was und sie sind immer die Armen und die anderen haben es auf sie abgesehen und sagen dann immer, Und gerade Menschen, die empathisch sind, vielleicht sogar spirituell sind, anderen Menschen helfen wollen, die fallen gerne auf so einen Typ rein, weil sie helfen wollen. Ja, und das nutzt diese Form von Narzissmus extrem aus. Ja, weil die dann immer sagen, was weiß ich, du bist kein guter Freund, dein Herz ist nicht offen, du hilfst mir nicht, du bist nie für mich da und so weiter. Und dann steckt man da rein, aber es ändert sich nichts. Und eigentlich ist das auch letztendlich so ein Machtspiel letztendlich. Und ich glaube, dass es einfach darum geht, dass wir in unseren persönlichen Beziehungen erkennen, wo es viel mehr um Macht geht, als um wirklich in die Verbindung gehen und auf der kollektiven Ebene sowieso, dass es auch da letztendlich darum geht. Genau. Also ich glaube, dass wir auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung haben, was dieses Thema angeht. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Andreas, aber mit der...
Ja, ich sag mal so, also die 30% bin ich jetzt ein bisschen überrascht, ja, aber klar. Aber ich meine, das hat ja was mit der Resonanz und der Ausstrahlung und Anziehung zu tun. Also wenn da jemand unbedingt helfen will, die meisten, die helfen ja auch nicht selbstlos, sondern die helfen ja auch, weil sie sich damit selbst definieren oder identifizieren. Also das sind ja immer zwei, die dieses Spiel zusammen miteinander spielen. Ja, und also ich habe es jetzt auf der Autofahrt jetzt gerade hierher gemerkt, dass das sind teilweise ganz festgelegte Spiele, die da ablaufen. Ganz klar, da wird getriggert, da wird geguckt, welcher Knopf passt, welcher Knopf erzeugt welche Thematik und jeder. Und dann haben wir dieses Täter-Opfer-Spiel, ja, und jeder Depressive oder jeder Narzisst macht auf den anderen gleich eine Mischung aus. Du bist Täter, mach den aber dann gleich zum Opfer, ja. Mhm. Also, und wenn man da nicht im Vorfeld ganz massiv dagegen steuert, dann dann wird sich das wohl so etablieren, dieses Spielchen. Ja.
Genau. Also und dazu muss man sich aber selbst kennen und abgrenzen können und überhaupt wissen, was sind meine Grenzen überhaupt. Und da hapert es ja oft schon. Ne? Also wenn man, was weiß ich, meinetwegen 10 Jahre in einer narzisstischen Beziehung war, dann kennt man seine eigenen Bedürfnisse schon gar nicht mehr, weil die einem abtrainiert worden sind letztendlich. Ne? Und da muss man, das ist auch eine Form von Empowerment, dann wieder zu lernen, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich die auch durchsetzen, sage ich mal, jetzt ohne irgendwen da irgendwas zu wollen oder zu dominieren zu wollen.
Da haben wir ja meistens den Luftballon wieder. Den zeige ich ja schon mal ganz gelegentlich. Der steht ja letztendlich für irgendein Muster. Also für irgendeine Blockade, irgendein Muster oder irgendwas, was Papa und Mama immer gemacht hat. Also wenn Papa und Mama uns lange genug einreden, dass wir dumm und hässlich sind, dann glauben wir es irgendwann mal. Und dann haben wir diesen Luftballon, der dafür steht und der prägt unser ganzes Leben. So, ja. Und diese Spielchen da, diese Machtspielchen auch innerhalb der Familie oder in der Partnerschaft, die haben oftmals ihren Ursprung auch direkt bei den Eltern. Da wird das oftmals ganz genauso gelebt. Es geht einfach nur auf die nächste Generation.
Absolut, absolut. Deswegen sage ich auch, diese ganzen Machtspielchen, das ist ja nicht damit getan, dass man den einen Diktator meinetwegen stürzt oder dann setzt man einfach den nächsten wieder an die Stelle. Ne? Oder ja. das sind einfach Spielchen, die wir seit Jahrtausenden und Jahrhunderten spielen. Und das Problem ist ein tiefer liegendes, ein psychologisches, ist ein kulturelles Problem. Und da muss man sich fragen, wo kommt denn Macht eigentlich her? Und jeder Einzelne von uns muss sich das eigentlich fragen. Und das sind eigentlich zwei ganz simple Fragen, die man sich da stellen kann. Nämlich, wo operiere ich selber aus einer Machtmotivation raus und nicht aus Liebe oder Verbundenheit? Das sind so ganz simple Dinge. Also wenn man einfach schon in einer Diskussion ist mit dem Partner oder so und Recht haben will, unbedingt Recht behalten muss, ja, in der Diskussion, und es nicht einfach mal loslassen kann, ja, sondern irgendwas bis zum Ende durchkämpfen muss. Und da geht's ja schon gar nicht mehr um Verbundenheit. Da geht's dann um so absurde Sachen, ja, auch so Kleinigkeiten, die sich dann komplett hochspielen, weil es da eigentlich nicht mehr um Liebe und Verbundenheit geht. Oder, das ist die andere Frage, wo gebe ich meine Macht ab an, wo bin ich vielleicht nicht liebevoll mir selbst gegenüber, meinen eigenen Bedürfnissen gegenüber, in der Narzisstischen, und das, da rede ich nicht mal über narzisstische Beziehungen, das muss gar nicht, das ist nur das eine Extrem von diesen Phänomenen, sondern wo will ich es irgendwem anders recht machen? Und habe das vielleicht auch gelernt, ne? Ganz wie du sagst, ja, vielleicht habe ich einen niedrigen Selbstwert eh schon, weil, was weiß ich, vielleicht einen narzisstischen Vater gehabt oder was, der immer mir erzählt hat, was ich nicht kann. Und dann wiederhole ich das in meiner Partnerschaft zum Beispiel, genau. Also sich überlegen fühlen ist einfach immer eine Illusion im Endeffekt, aber...
Wobei man natürlich sich darüber im Klaren sein sollte. Sagen wir mal, man ist in einer langjährigen Partnerschaft, wo diese Machtspielchen laufen. So. Und irgendwann mal reicht es dem einen oder es reicht beiden und die trennen sich. Ja, so kommt das schon mal vor. Ist ja nicht so selten. Ja, so. Und wenn beide oder dem es stört oder einer davon nicht an sich arbeitet und diese Luftballon so peu à peu entfängt, dann sucht die Person sich den gleichen Anziehungscharakter wieder. Ja, weil das ist ganz das, genau. was der Mensch von zu Hause kennt und dieses Ding wird angestrebt. Ja, da kommen erst ein paar andere dazwischen, ja, bis man dann merkt, eigentlich will ich doch das gleiche Spielchen wieder haben. Und dann tauscht man die Ute gerade gegen die Clarissa oder wie auch immer der oder die eben gerade heißt oder den Paul gerade gegen den Marcel. Ja, und aber im Prinzip ist es immer das gleiche Beuteschema, das gleiche Muster, gesetzte Anziehung, gesetzte Ausstrahlung, zack. Nach 2-3 Jahren geht es von vorne los.
Ganz genau, ja. Ich glaube, da ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch irgendwie sich zu fragen, was steht denn hinter dem Streben nach Macht? Ja, was ist denn dahinter eigentlich? Warum geht es mir eigentlich darum? Und da stehen ja oft ganz andere Bedürfnisse dahinter. Ein Beispiel ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Ja. Mhm. Wenn ich beispielsweise sehr viel Trauma hatte in meiner Kindheit, ich hatte vielleicht einen jähzornigen Vater oder einen gewalttätigen Vater sogar. Und dieser gewalttätige Vater hat im Prinzip mich dann ja entmächtigt sozusagen. Ich habe mich unterlegen gefühlt und völlig verletzlich gefühlt, hilflos ausgeliefert einer Situation, der ich als Kind natürlich nicht ebenbürtig gewachsen war, sage ich mal. Und natürlich will man dann irgendwie das Gefühl von Sicherheit wiederherstellen dann später. Mhm. Ne? Und dann dreht sich das ja oft um. Es ist ja oft so, dass man, wenn man Opfer war, zum Täter wird, dann später. Und dann, wenn man selber dann Kinder hat, dann vielleicht selbst jähzornig und gewalttätig ist, weil man einfach dieses Spielchen wieder umdreht. Ne? Mhm. Und um sich selbst mächtig zu fühlen, weil wir uns dann einfach so schützen wollen und uns sicher fühlen wollen. Und wenn ich jemand anders dominiere, eine Situation dominiere und alles kontrolliere um mich rum, dann baue ich so eine Scheinsicherheit auf, die mir das Gefühl von Macht oder Selbstwert, das ich verloren habe, irgendwie wieder zurückgeben soll. Aber das ist natürlich was wir im Außen einfach suchen. Ne? Also wir knüpfen da unseren Selbstwert wieder an irgendwas im Außen. Mhm. Und nachhaltig ist das nicht und harmonisch ist es nicht und natürlich nicht in der Balance, ist klar. Ja. Mhm. Und das andere ist, das macht erstens total unfrei, weil wir immer ständig kontrollieren müssen dann und ne, unsere Umwelt kontrollieren müssen und oder sicherstellen müssen, dass jemand anders unterlegen ist, damit wir uns wieder besser und selbstbewusst fühlen können. Und es kostet Unmengen an Energie. Ja, die Energie ist dann so gebunden, weil wir kontrollieren müssen, weil wir dominieren müssen. Und das ist eine Macht, die eigentlich überhaupt keine Macht ist, weil sie auf andere angewiesen ist. Weil sie darauf angewiesen ist, dass die anderen schön machen, was ich will. Und dass sie schön unterlegen bleiben. Und ich muss unfassbar viel Energie da reinstecken, um das sicherzustellen. Mhm. Deswegen sind Narzissten ja auch nicht entspannte Menschen, ja, sondern Menschen, deren Nervensystem da oben ist. Mhm. weil sie immer ständig in Aktion sein müssen und das sicherstellen müssen.
Ja. Man fairerweise schon sagen muss, dass man mit Macht auch umgehen lernen muss. Ja, also wenn ich heute Führungskräfte habe, die jetzt auf einmal eine gewisse Machtposition haben, weil sie eben eine Führungskraft sind und damit haben sie die meisten wenigstens irgendeine Machtposition und mit dieser Machtposition umzugehen, die wird ja auch benötigt. Ja, das ist ja nicht, das ist ja in dem Fall vielleicht gar nicht mal so eine Profilneurose, sondern es ist einfach eine Funktion. Ja, aber da muss man fairerweise sagen, damit Macht muss man auch lernen, damit umzugehen. Also das, dass man so aus dem Bett fällt und jetzt kann man auf einmal als Führungskraft mit der Macht umgehen, das gab meistens auch nicht.
Also ich habe selber eine Zeit lang auch Führungskräfte trainiert und in meiner Trainerausbildung sozusagen hat mein Ausbilder auch immer gesagt, die meisten Führungskräfte in Deutschland, war er der Meinung, nehmen diese Macht gar nicht an. Die wollen gar keine Entscheidung treffen, die wollen Verantwortung nicht übernehmen, irgendwas zum Beispiel mal anders zu machen und so weiter. Und das ist auch ein Thema, das man auch in der Wissenschaft wirklich kennt, dass Menschen, das ist ja auch wieder so ein Weg, seine Macht abzugeben. Man will Entscheidungen nicht treffen. Also zum Beispiel im Gesundheitssystem ist das nachgewiesen, dass Menschen einfach so ungern Entscheidungen, die die eigene Gesundheit betreffen, ist ja jetzt auch bei Corona wieder ein Thema, sehr ungern treffen. Sie wollen dann immer, dass der Arzt ihnen einfach sagt, was sie machen sollen, gerade wenn das unsicherheitsbehaftete Entscheidungen sind, ne? Wenn es darum geht, welches ist die beste Therapie oder das beste Medikament. Und das ist halt nicht eindeutig. Es hat Risiken, es hat Benefits. Man weiß es nicht so genau und es gibt vielleicht zwei verschiedene Möglichkeiten oder so. Menschen wollen das oft nicht. Die wollen diese Verantwortung nicht übernehmen. Und das ist ein Problem. Das ist nämlich auch so ein Thema, wo wir unsere Macht abgeben.
Also ich meine, dieses Problem oder diese Thematik, die kommt ja jetzt gerade richtig hoch. Wir hatten ja jetzt 70, fast 80 Jahre Demokratie und demokratisches Grundwertesystem und gewisse wirtschaftliche Entwicklung und gewisser Wohlstand und so weiter und so weiter. Und jetzt auf einmal haben wir genau das, was du gerade sagst. Die Menschen treffen keine eigene Entscheidung, sondern sie nehmen das an, was ihnen von außen kommuniziert wird. Ob das nun von der Politik kommt, von den Medien kommt, von den Ärzten kommt. Und tun sich wirklich schwer, selbst eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und das ist ja das, was man im Spirituellen, was ich auch in meinem Buch beschreibe, das ist so der Übergang von der dritten in die fünfte Dimension. Ja, also dritte Dimension ist das sehr materiell ausgestattet, sehr mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, mein Pferd und meine Zigarrenkisten oder so, ja.
Genau, ja.
Und jetzt kommt die fünfte Dimension, jetzt auf einmal muss ich selbst Entscheidungen treffen oder kann ich oder darf ich selbst Entscheidungen treffen? Und für mich persönlich ist das, ich bin mehr als erstaunt, dass 85% der Menschen gefühlt, also aus meiner Sicht gefühlt, gar nicht selbst entscheiden wollen oder können. Ja, also was für ein trauriges Bild. Also ich dachte, wir wären schon viel weiter. Ja. Aber 85%, die wollen gar nicht entscheiden.
Also oder wir sind nicht gewöhnt, ja, und haben eine extreme Angst vor der Unsicherheit, die das ja auch bedeutet, ne? Weil ja, wir würden gerne schon wissen, was in 10 Jahren ist, wir würden das gern kontrollieren. Und dieses Umgang mit Unsicherheit ist, glaube ich, ein großes Thema für die meisten Menschen, weil wir gerade auch in einer, also ich meine, im Moment bricht ja alles mehr oder weniger um uns rum zusammen, wenn man so möchte. Ja. Und da klammert man sich halt noch an den letzten Strohhalm, an das letzte Gefühl von Sicherheit und ja, sucht es dann manchmal eben im Außen. Und das ist natürlich auch ein Weg, wie wir unsere Macht abgeben. Ja.
Das ist eigentlich jetzt durch die letzten 18 Monate oder durch diese Corona-Thematik kommt es so richtig hoch. Ja, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass die Menschen so wenig eigene Entscheidungen treffen oder eine eigene Meinung sich bilden oder man nennt es ja auch schon mal gern Transferdenken, ja, also dass ich irgendwas, was ich links gelernt habe, auch auf rechts anwenden kann, ja, also es ist ja erstaunlich, wie gering das alles ausgebaut ist. Also das hätte ich persönlich, bin völlig überrascht, dass das so kommt, wie es kommt, ja.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Wir reden über Macht und wir reden außerdem über Ermächtigung. Das ist auch noch in deiner Überschrift drin. Was erzählst du uns denn über Ermächtigung?
Genau. Also Ermächtigung ist, ich glaube, aus einer spirituellen Sicht einfach was komplett anderes, als wir es in dieser 3D-Welt, wie du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich denken. Also in dieser dualistischen Umwelt ist das immer so was ans Außen geknüpft ist. Diese Macht, ja. Also wir teilen alles in irgendeine Machthierarchie ein und wir wollen natürlich wissen, wo stehen wir in dieser Machthierarchie, in diesem sozialen Gefüge. Na, bin ich schlauer oder talentierter oder verdiene ich mehr oder habe ich mehr oder ne? Und unser Selbstwert, den haben wir als so an dieses Außen geknüpft sozusagen und an diese Vergleiche von besser, schlechter, gut, richtig, ja, auch moralische Überlegenheit. Das ist ja auch so eine Geschichte, wenn wir über Opfer-Täter-Dynamiken beispielsweise sprechen. Es ist ja auch nicht sonderlich viel besser, sich unterlegen zu fühlen oder Opfer zu sein, ist nur die andere Seite der Medaille, weil dann versuchen wir unseren Selbstwert wiederherzustellen, indem wir uns moralisch überlegen fühlen, zum Beispiel. Also es ist im Prinzip verhindert auch das, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Und was aber richtige Ermächtigung ist aus spiritueller Sicht, ist eher eine Anbindung an die Quelle, an diese Anbindung an Spirit sozusagen. Und das hat ja jeder von uns. Also diese Anlagen dazu hat jeder von uns, weil jeder von uns mit Spirit verbunden ist. Wir sind ja nicht ein Mensch in einem Körper, der spirituelle Erfahrung macht, sondern wir sind eigentlich Spirit, der mal temporär in einem Körper eine Erfahrung macht. Ja. Und genau. Und ich glaube, das geht nur über die Innenschau, nach innen gehen und übers Herz und in diese Anbindung an diese Quelle wiederkommen. Und ich glaube, das ist, und das Ding ist, das ist keine Vormachtstellung über jemanden anders, sondern das ist eine Macht, die auch die Macht in anderen sieht und anerkennt und die auch nicht unabhängig von allem anderen ist, sondern interdependent. Das ist, ich glaube, das, was wir Grace nennen oder Gnade, wenn sozusagen Spirit einfach durch uns durchwirkt und wir eigentlich nur noch das Gefäß sind und jeder sein Talent, seine Individualität reinbringt und das perfekt zusammenspielt mit allen, weil wir es zulassen, ja, weil wir die Macht in anderen erkennen können und das ist dann, ne, also dann trifft man jemanden, der hat genau das Talent, was wir nicht haben, aber was sozusagen dann perfekt zusammenspielt und dann arbeitet man zusammen und dann findet noch die dritte Person dazu und dann erschafft man irgendwas oder hat eine Idee und dann hilft man damit jemandem, also das kann man ja von seinem Ego überhaupt nicht überblicken, auf welche Arten und Weisen man anderen Menschen zum Beispiel hilft, indem man genau im richtigen Moment genau das Richtige sagt, was eine andere Person vielleicht gerade in dem Moment hören musste, um wieder weiterzukommen auf dem Weg. Und das ist etwas, was wir nicht kontrollieren können. Das heißt, das Ego hat diese Macht nicht. Das Ego kontrolliert das nicht, sondern Spirit zu 100%. Und das ist verbunden mit allem, was ist. Mit allen anderen Lebewesen sozusagen. Und deswegen, das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, den möchte ich gerne noch ansprechen, weil der mir wichtig ist. mächtig zu sein oder in seiner Kraft zu sein, bedeutet nicht, dass wir nicht um Hilfe bitten dürfen und alles alleine wuppen müssen. Und weil ich glaube, das wird oft missverstanden, gerade auf dem spirituellen Weg, dass alle so sagen, ich bin mein eigener Guru, ich bin mein eigener Lehrer. Aber natürlich geht es nicht darum, sondern es geht ja darum, dass wir kooperieren, dass wir, ne, wir sind nicht alleine auf dieser Welt und das hat einen guten Grund. Und es geht darum, dass wir wieder zusammenarbeiten und diese Brücken überwinden und diese Gräben überwinden, die wir gerade sehen in der Gesellschaft. Und gemeinsam sozusagen, also weil Macht ist niemals eine Vormachtstellung, sondern die erkennt die Macht in einem anderen an. Und die arbeitet mit der Macht von anderen sozusagen zusammen, weil es gar nicht meine Macht ist, diese Ego-Macht, sondern halt die Macht von Spirit, die durch uns alle durchwirkt, für ein gemeinsames Ziel.
Also ich sage ja auch immer, wenn ich Coachings gebe, dass eben viele Wege nach Rom führen. Ja, und ich sage auch dazu, dass bei vielen Wegen auch schon am Brenner der Sprit oftmals aus ist, aber das Nein, also ich bin auch der Meinung, es gibt in der Tat viele Wege, die nach Rom führen, beziehungsweise die eben den spirituellen Weg eröffnen. Und es wäre vermessen von mir zu behaupten, dass meiner der einzige Weg ist. Also wie wäre ich denn da entwickelt und spirituell entwickelt, wenn ich sage, eben, ich bin der einzige Weg, so ein Quatsch. Viele Wege führen nach Rom. Für mich persönlich ist es nicht so der Effekt, mich vor die Wand zu stellen, stundenlang auf dem Boden und die anzugucken und umzusingen. Das ist halt nicht mein Weg, ja. Ja. Aber kann ja jeder machen, was er will. Ja. Und ich bin auch nicht der Typ, der morgens um 5 Uhr auf einem Bein steht und nach Osten Luft holt. Mache ich auch nicht. Aber auch das hilft sicherlich vielen Menschen, ja.
Ja, absolut, genau. Ja.
Also, und hast du denn jetzt mal irgendwie die 3 Tipps für unsere Zuhörer, die jetzt, wo du sagst, okay, also eigentlich reicht es nicht mit 3 Tipps. Du musst ja erstmal ein paar Tipps geben für die Menschen, die Macht haben, was sie damit am geschicktesten anfangen, und vielleicht für die gegen die oder Macht ausgeübt wird, wie die damit umgehen oder sowas in der Art. Also muss ja im Prinzip beide Seiten.
Macht haben, ich glaube ganz stark, die eigene Motivation zu hinterfragen. Warum, also wenn ich zum Beispiel, sag ich mal, wenn ich helfen möchte oder wenn ich Macht haben möchte und diese Macht nutzen möchte, ganz stark zu fragen, warum, zu welchem Ziel, und dann immer zu, ne, also diese Motivation hinterfragen, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sich selbst kennen ist, glaube ich, das ist durch die Bank wichtig, glaube ich. In diesem Moment sich selbst kennen, seine eigenen Grenzen kennen. Und wenn man sich selbst kennt und weiß, wer man ist, was einem wichtig ist und was man zu geben hat, dann kann man nämlich auch was geben. Und dann ist man auch, ne, und wenn man den Selbstwert sozusagen hat, dann hat man überhaupt auch was zu geben. Mhm. Ja. Und dann im Umgang mit manipulativen Menschen abgrenzen. Mhm. Abgrenzen und ganz klar sein. Und auch da hilft es wieder, sich selbst zu kennen. Ja, nur dann kann man auch klar sein und klar kommunizieren, was man möchte, und die eigenen Bedürfnisse eben auch kommunizieren. Dazu muss man sie erst mal kennen. Mhm. Und wenn man in Machtungleichgewichten gefangen ist, ne, also so Opfertäterdynamiken und so weiter, da geht's da, ich nenne das immer die Technologien des Herzens, ja, Verzeihen, Akzeptanz, Mitgefühl. Das sind so 3 große Schlagwörter, worüber in der Spiritualität ja auch oft gesprochen wird. Und ich glaube, das ist auch echt ein Knackpunkt, dass man sich damit auseinandersetzt, was ist das und wie kann man das erreichen, weil das ist der einzige Weg, meiner Meinung nach, wie man solche Dynamiken durchbrechen kann, Dynamiken der Macht, und wieder in die Verbindung findet.
Ja. An die spirituellen Menschen da draußen vor den Endgeräten möchte ich noch appellieren, also die Welt braucht definitiv Führer, die mit einem spirituellen, liebevollen Hintergrund auch Macht annehmen, um eben Menschen auch zu führen. Das muss man fairerweise sagen. Also liebe Leute, nur weil ihr jetzt spirituell seid, dürft ihr die Macht nicht abgeben oder ablehnen. Ja, die Welt braucht spirituelle Führer. Und was kann uns Besseres passieren, wenn wir viel mehr spirituelle Führer haben oder Führungskräfte, nennen wir es mal Führungskräfte haben. Das ist doch das, was wir wollen, was wir brauchen. Wir brauchen keine Profilneurotiker oder sowas. Wir brauchen spirituelle Führungskräfte, die auch wirklich sagen, okay, ich nehme diese Verantwortung an und ich gebe mein Bestes für die Mitarbeiter oder fürs Unternehmen oder für die Umwelt oder für eine spirituelle Entwicklung oder was auch immer. Leute, ihr müsst die Macht auch annehmen. Das ist nicht schlecht, sondern das ist, einer muss es ja tun. Und meistens machen es die Leute, die eben nicht so weit sind, machen es halt einfach nicht. Und dann nimmt irgendeiner, der so eigenartig drauf ist, der nimmt sie dann an und dann haben wir den Scheiß, sorry.
Die Narzissten sind es dann, die landen dann da oben. Ja. Und alle anderen, die Guten, gehen raus aus dem System, weil sie keine Lust mehr haben. Das ist
ja. Ja, ich meine zum Beispiel, wie oft führe ich Gespräche mit wirklich attraktiven Frauen, also wirklich sehr, sehr attraktiven Frauen. Und die beklagen sich fast alle, dass die Männer, die wirklich nett sind und gut sind und sympathisch, sich nicht trauen, diese Frauen anzusprechen. Ja. Trauen sich einfach nicht und dafür kommen immer irgendwelche eigenartige Subjekte, die sich trauen, ja, und dann die wollen aber die attraktiven Frauen nicht und dann wird es schon einsam für die attraktiven Frauen, ja, weil die Deppen wollen sie wahrscheinlich nicht, ja, und die sie wollen, trauen sich nicht anzusprechen. Das ist so ein bisschen ähnlich ist es hier mit der Machtannahme oder mit der Ermächtigung für Führungskräfte oder für Führungsaufgaben, Leute. Nur weil ihr spirituell seid, lehnt die Macht nicht ab. Das wäre meine Empfehlung, die ich noch so habe.
Ganz wichtig, finde ich, kann ich zu 100% unterstreichen.
Ja, genau. So, gut. Und ja, und dann zum Schluss noch, also wenn ihr aus so einer Machtgeschichte rauskommt, also sagen wir mal so aus der Ehe, ja, also die Ehe war ziemlich komisch und hat sich irgendwann getrennt, weil es eigentlich nicht gepasst hat, weil der eine zu dominant war und der andere war zu schwach, dann trennt man sich und dann sucht man eine neue Partnerin. Die Gefahr, dass man den gleichen sie wiederholt, der bei noch nicht weg ist, ist schon sehr groß. Ja. Gut, liebe Dorothee, hast du noch was zu sagen?
Nee, ich finde, das war ein super Schlusswort mit dem nehmt die Macht an.
Ja, genau. Und dann wünsche ich all die tollen Menschen da draußen, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag oder einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer, wann auch immer ihr gerade den Podcast hört. Und freut euch auf den nächsten Podcast, liebe Dorothee Amlung. Schön, dass du heute da warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.